aus dem Hobby für das Hobby. Und heute auch wieder ein neuer Gast, wie bei der letzten Sendung. Wir lieben es ja hier in dem Podcast, Ideen, Inspirationen und Geschichten zu hören. Und ich bin vor einigen Wochen auf ein sagenhaftes Profil gestoßen in Instagram. Auf ein Profil, was sich nennt Colors of Cards. Und der Mann dahinter, den haben wir heute eingeladen in unserem Podcast. Und das ist der Jochen, der sich am besten kurz auch nochmal selber vorstellen kann.
Hallo zusammen und an die Hörer. Ja, Jochen, mein Name. Der Dialekt werde ich über den Zeitraum des Podcasts nicht versteckt bekommen, aus dem Süden des Landes. Wohne bei Pforzheim zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Also da gibt es ja so den East Coast, West Coast Clinch, den gibt es ja hier mit den Badener und den Württemberger, und da fühle ich mich richtig wohl hier. Gell? Habe angefangen zu sammeln, 1995, kommen wir nachher drauf, 1995 angefangen zu sammeln und bin jetzt wieder ins Hobby zurückgekommen mit dem Colors of Cards Profil-Account, ja.
Ja. Ja, sehr cool, dass du hier bist. Warum, wieso du auch zum Sammeln kommst, können wir gleich nochmal sprechen, auch zu deinem Profil. Vielleicht ganz kurz, warum oder gibt es irgendwas, was du konkret irgendwie sammelst? Also gibt es außer Sportkarten irgendwie noch was anderes, Trikots oder sammelst du Sportkarten? Wenn ja, welche Sportart?
Ja, also sammeln, das ist nicht natürlich, aber es ist so, dass mir die Trading Cards es tatsächlich angetan haben. Liegt darin, hört man jetzt nicht im Podcast, bin knapp 2 Meter groß, habe zur Streetball-Zeit die Liebe zum Basketball entdeckt und so ein privatverträgliches Hobby, für mich zumindest, im Süden Deutschlands, wo der Quadratmeter auch relativ teuer ist, kann man so das eine oder andere kleinen Schrein mit Trading Cards besser ausstatten, wie wenn ich von meinem Lieblingsspieler einen Basketball unterschriebenen hätte, etc. Ist wahrscheinlich so das Schwäbisch Geschickte vielleicht, muss man sagen, ja.
Wer ist der Lieblingsspieler? Was ist das Lieblingsteam?
Tatsächlich bin ich ein Alonzo Mourning hat es mir angetan gehabt, das ist meine PC. Mhm. Was die Teams angeht, da ist es eigentlich so, ich bin so ein typischer Underdog. Also ich habe angefangen, Basketball zu gucken, die Bulls gegen die Trailblazers, war mein erstes Live im Fernsehfinale. Und jetzt wird es vielen wehtun, aber ich war halt echt eiskalt für die Portland Trailblazers. War ein großer Fan von Clyde Drexler, von den Trailblazers, Terry Porter, Kevin Duckworth, Robinson. Alle die richtig, richtig coole Nummer. Ich glaube, ich war der Einzige, der eigentlich denen die Daumen gedrückt hat, weil ich gesagt habe, Mensch, also Jordan, der holt es wahrscheinlich jede Saison, wenn der spielt, holt er den Ring. Was muss ich da jetzt großartig für ihn die Daumen drücken?
Ich kann, glaube ich, Dennis ein Lied vorlegen. Ja? Du hast, glaube ich, gesagt, bei dir waren es die Clippers immer, weil das ist auch so.
Nee, bei mir war es, ich bin auch so in dem Jahr, Finals 92, habe ich auch angefangen zu gucken. Wenn ich mich nicht irre, lief auch auf Vox noch Dream Teams zu der Zeit, perfekt. Und sowas.
Große Klasse war
ja, ja, richtig. Ja. Tipptopp. Und
Lou Richter auch teilweise noch als Stammgestalt des Basketballfernsehens.
Ja. Magic Sports gab es noch bei DSF. Mhm. Die Jüngeren erinnern sich. und genau, und stimmt, die Streetball-Szene, da war auch dann so um die Zeit Adidas große Turniere gemacht. Da war echt auch auf jedem Dorf gab es plötzlich ein Streetball-Turnier, ne?
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja das wirklich antizyklisch. Da war Basketball noch keine große Sache. Und wir haben ein Brett gebastelt, das mit haben wir ein Skateboard umfunktioniert, dass man quasi den Korb an den Parkplatz unseres Lebensmitteleinzelhandels schieben konnten. Und die Stadt, Dorf in dem Fall, war so nett, uns so eine Hülse für Straßenschilder reinzubetonieren. Und da konnten wir dann Basketball spielen. Das heißt also, man ist eine halbe Stunde hingefahren, hat den Basketballkorb aufgebaut, gespielt und dann wieder raus. Also, und das war noch kurz bevor die Streetball dann endlich es ermöglicht hat, dass man gemerkt hat, Mensch, so ein Basketballkorb sieht ja nicht nur gut aus, sondern wird sich vielleicht auch in unserer Gemeinde ganz gut tun. Dann ging es ja da erst richtig los. Ne?
Also Vorstufe zum Streetball sozusagen gewesen.
Ne? Ja, ja, ja.
Das waren gute Zeiten. Ne? Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, früher war alles besser, aber natürlich war früher alles besser.
Nee, noch früher nicht, aber früher, wenn wir uns daran erinnern können, war es schon gut.
Ja. Das war herrlich. Und ich habe auch auf deinem Profil gesehen, du hast da auch so eine wunderschöne Grand Hill Rookie Card, habe ich ein Bild gesehen, ja. Wunderschön, Blasen drumherum. Das war eine Karte, das war eine meiner ersten Karten. Die Karte habe ich, komme aus NRW, aus der Nähe von Münster da. Und ich bin einmal nach Hamburg gefahren, weil es hier halt so einen Trading-Card-Laden gab. Und da habe ich die Karte gezogen, tatsächlich.
gut. Ja. Das war heiß. Also in dem Post, den du jetzt ansprichst, dahinter habe ich ja hinterfragt, wie sinnhaft es war, eine Karte mit einem Peel, mit einem zu versehen, der die Karte schützen soll. Und in der Sekunde, wenn du sie wegmachst, die Peel, dann die Karte nur noch ein Teil, oder ich sage jetzt mal massiv an Wert verliert. Ja. So eine richtig blöde Erfindung. Auf der anderen Seite, man hat sich halt, eigentlich habe ich immer nur für meinen PC-Spielern den Peel runtergezogen und eigentlich den Rest hast du dann gehütet wie dein Augapfel. Ja, aber die Tops Finest war natürlich das zweite Jahr, war ja Second Year Tops Finest, war schon eine gute Hausnummer zum Starten. Ja.
Also wirklich, das war eine ganz, ganz feine Karte. Das war nicht auch, wenn du dir so eine Hand hast, sagst du, okay, jetzt, das ist sowas Gutes hier, was ich hier gerade, auch wenn ich da noch gar keine Ahnung von hatte.
Nee, und wenn ich da noch eingrätschen darf, Feines, das ist heute bei den heutigen Preisen auch so ein bisschen, sagt man, ja gut, hat halt 5 Mark gekostet, so ein Pack. Das war richtig teuer. Da hast du dir wirklich gesagt, gönne ich mir so ein Päckchen oder nicht? Da ging es ja nicht um eine Box aufzumachen oder ähnliches. Da bist du irgendwo hingelaufen, hingefahren und hast du dann ein, zwei Päckchen gegönnt. Ziemlich harte Nummer. Und dann natürlich, die Grand Hill war ja die heißeste Karte im Hobby, gerade in dem Bereich. Also wollte jeder die Grand Hill Rookie-Karte. Von der Refractor hat man nur geträumt, aber die war richtig heiß.
Ja. Sehr cool. Und jetzt habt ihr da eure Straßenschilder gehabt mit Körben. Wie bist du dann zum Sammeln gekommen? Also kam dann da irgendjemand und hat gesagt, hier sind
Körben? Ja, das ist lustig. Ich habe mich immer super interessiert über die NBA. Also habe da immer mich eingelesen. Da gab es ja das, nicht nur das Hoops, sondern nochmal ein Magazin.
Basketball.
Und da gab es... Da gab es ein Jahreskompendium. Also ich habe in der Saison 94-95 war so ein Basketball-Autist und konnte von jedem Team mindestens die Starting Five mit Positionen, Größen der Spieler und meistens auch noch so ungefähr welchen Punktedurchschnitt konnte ich auswendig. Wie ich, ey. Und das war richtig Nerdwissen, muss man schon sagen, aber hat mich halt total interessiert. Und da habe ich gesehen, Mensch, da war Werbung drin, schlicht und ergreifend in Ami, also ich bin immer im Bahnhof, habe mir AP-Laden dann die Magazine geholt, die Ami-Magazine. Und da war Werbung drin. Habe ich mir gedacht, Mensch, Panini-Klebebilder, irgendwie komisch, die kann man gar nicht einkleben. Die sammelt man so. Wie lustig ist das denn? Und die allererste Karte, die ich dann hatte, war tatsächlich eine ganze Box. Und zwar eine NBA Hoops Box, die 94-95er. Das war, glaube ich, 5 Jahre NBA Hoops. Und dann war da dieser goldene Stempel. Das war also so das erste Parallel, an das ich mich auch jetzt gerade zu erinnern, müsste fast sogar eines der ersten Parallels gewesen sein, mit so einem goldenen Stempel drauf. Und da war, ich glaube, mit ein bisschen Glück war auch noch eine Insert drin, kommen aber gerade nicht drauf. 1:36 im Box-Hit war noch drin und das war's dann. Und so bin ich reingerutscht mit dieser Box. Ich weiß nicht, ob ihr den Olaf Friese, den Sportscar in Supply noch kennt. Ja. Da hatte ich das Glück, dass ich irgendwie das rausgekriegt habe, dass man dort anrufen kann. Gab ja noch kein Internet. Da hat man dort angerufen und hat dann gesagt, Mensch, hast du irgendwas, in Anführungszeichen, was so teuer? Das kostet wirklich 100 Mark, die Box, um Himmels Willen. Okay, schick die mal rüber. Coole Zeit.
Ja, das ist vielleicht für viele auch Zuhörer, die uns, die noch jünger sind, vielleicht unter uns, auch mal spannend zu hören, wie das eigentlich so früher war, mit, um an Boxen und Karten zu kommen.
Direkt nach dem Krieg. Die Banken waren weg und dann ging es darum, wie kommen wir an Sportscards? Das war schon das Thema, gell?
Ja, sehr cool. Ja. Immer wieder spannend, so die Geschichten, wie jeder dazu gekommen ist. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, hast du ein super spannendes Profil auf Instagram, Colors of Cards. Wer es noch nicht gesehen hat, wir legen es auch auf jeden Fall in die Shownotes rein. Wie bist du auf die Idee gekommen,
Kunst. Ja. Man kann von Kunst sprechen.
Ja.
danke dir. Ja, es hat mich überrascht. Also es ging ja mir so wie vielen anderen, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören. Da geht gerade wieder ein Hype mit Trading Cards. Aus irgendeinem Grund explodieren gerade die Preise und auf einmal werden wieder die Karten. Hat mich selber überrascht, wie viel die dann auf einmal wert waren. Ich habe immer gedacht, ich habe eine sehr überschaubare, mittelgute Sammlung zu Hause. Aber es waren halt dann wirklich ein paar Knaller dabei, wie sich herausstellen sollte. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja cool. Wie kriege ich denn da ein bisschen Street Credibility? Also wie komme ich denn wieder in die Szene rein? Und da muss ich sagen, dadurch, dass ich habe Ende der 90er Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, bin in Werbeagentur, lange viele Jahre in der Werbeagentur habe ich gearbeitet. Auch jetzt noch habe ich viel mit Medientechnik zu tun, kenne mich also aus, auch in den sozialen Medien, und habe mich dann ernsthaft gewundert, wie die ganzen Hobby, ich sage es mal, Verrückten, die tollsten Karten haben, viel Geld dafür ausgeben und die dann eher schlecht als recht mit dem Handy abfotografiert, einmal durchkopiert mit dem Kopierer, sich aber durchgefaxt und dann in schlechtester Qualität auf irgendwelche Posts stellen, wo ich gesagt habe, da tust du ja den Karten eigentlich nicht recht. Und dann war eigentlich die erste Idee zu sagen, ha komm, das eigentliche Hobby von mir ist das Fotografieren und mache ich passioniert privat, also jetzt nicht für Kohle und so, aber habe da eigentlich auch ein bisschen Geld ausgegeben für eine gescheite Kamera. Kann durch meine Ausbildung zum Mediengestalter, kann ich auch ein bisschen retuschieren, ein bisschen Bilder inszenieren, ein bisschen bearbeiten. Da habe ich gedacht, komm, jetzt machst du mal ein paar Bilder. Und die Idee, und deswegen auch der Name ist, komm, ich zeig mal die Karten, wie sie eigentlich richtig geil aussehen. Das war so die Idee, zu fotografieren, noch gar nicht zu bearbeiten. Die ersten paar Posts waren reine Fotos und deswegen auch der Name Colors of Cards. Ging es eigentlich darum, um die Verarbeitung, weil für mich eine ganz wesentliche Geschichte bei den Trading Cards war die Qualität der Karten. Mit wie viel technischem Sachverstand, ich arbeite jetzt auch im Umfeld von Medien und von Druckereien, mit wie viel technischem Sachverstand man da auf einmal irgendwelche Folien draufgebracht hat, irgendwelche Effekte draufgebracht hat, wie man da Die-Cuts gemacht hat. Eine meiner Lieblingsserien, die Beam Team, wenn das Porträt von Michael Jordan in die Karte reingelasert wurde. Also so richtig coole Geschichten. Da habe ich gedacht, Mensch, das musste eigentlich auch schön inszenieren. Und so bin ich dazu gekommen.
Okay, krass.
Ist dir sehr, sehr, sehr gut gelungen, wenn man das hier auch nochmal an der Stelle sagen kann. Ich glaube, also wie du schon sagst, es gibt ja viele, die ihre Karten fotografieren, ihre Sammlung darstellen. Aber so die Karten in Szene zu setzen, finde ich schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und wenn ich mich so umhöre im Hobby, die deine Seite kennen,
wird angenommen. Ja, jetzt kommt natürlich noch ein zweiter Aspekt dazu. Und da habe ich dann gemerkt, Mensch, ich habe angefangen mit meiner, wie soll es anders sein, mit meiner Alonzo Mourning und mit einem meiner Lieblingssets, Big Man on the Court, Z-Force, eine meiner wirklich Lieblingsserien in den 90er, Die-Cut und dieses Graffiti im Hintergrund, das hat mir richtig gut gefallen. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich würde das ja jetzt in ein Umfeld passen von Untergrund, U-Bahn, irgendwelche Graffitis, die reinzustellen. Und dann bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, Mensch, jedes dieser oder viele dieser Sets haben ja eigentlich ein übergeordnetes Thema. und dann zu schauen, wie kriege ich denn dieses Thema, dieses Insert-Sets oder dieses Parallels, wie kriege ich das eigentlich überführt in eine Konzept, in ein Bildkonzept. Und das ist das, was eigentlich mich antreibt und mir gerade unheimlich viel Spaß macht, zu sagen, okay, wenn es heißt Arriving Now, Zion Williamson, was ist denn das, wenn der jetzt ankommt? Also baue ich den im Flughafen, kommt er an und ist in der Wartehalle. Solche Themen also quasi zu überführen in eine Bildsprache, wo die Karte mit dem Insert, mit der Inszenierung der Karte an und für sich dann gut mit dem Hintergrund korrespondiert. Das war so die Idee.
Ja. Also, das schreit nach einer Ausstellung, mein Freund.
Ja, das also, nach einer Ausstellung, oder? Ich meine, das Ziel ist auch von so Inserts, dass du solche Geschichten ja auch auf dem Insert erzählst, also nicht drum herum. Ist da nicht mal einer von Panini, Tops, wer auch immer, auf die Idee gekommen, hier, wir haben da was gesehen in Instagram. Das sieht ziemlich geil aus, wir wollen eigentlich so ein Insert mal haben. Ich meine, das machen ja am Ende auch Designer, oder?
Also lustigerweise habe ich jetzt von einigen Unternehmen auch schon direkt bin ich angesprochen worden, ob ich nicht unterstützen kann. Ich habe jetzt leider schon einen Job und muss mich da jetzt nicht beweisen. Vor allen Dingen, ich bin wirklich kein Designer. Also da gibt es Leute, die können das richtig gut. Ich schiebe halt ein paar Pixel hin und her und habe dann die Idee und dann passt es. Aber das ist natürlich, was du sagst, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Auch für mich beim Sammeln früher war das, wenn du so eine Insert gehabt hast, dann hat ja der Spieler zur Insert passen müssen, sage ich jetzt mal. Da hat es dann geheißen, also ich Power in the Paint. Und hast du gewusst, okay, das sind die großen Leute, die halt die unter den Körpern dominieren. Und die Informationen, die dann in den Karten transportiert waren, die habe ich eigentlich richtig aufgesaugt. Also zu Zeiten vor Internet, kommt wieder der alte Opa, hast du da eigentlich, also das meiste Wissen, das ich von der NBA und der damaligen Zeit habe, habe ich auch von den Rückseiten der Karten. Und ja, das ist natürlich was heute jetzt nicht mehr in dem Maße genutzt wird oder auch benötigt wird. Aber das war für mich immer eine große Freude, die Rückseiten der Karten. Witzigerweise habe ich keine einzige Rückseite auf meinem Instagram-Account. Aber zu dem Thema werde ich einen Post definitiv widmen in nächster Zeit. Ja.
Das finde ich auch. Das ist schade, dass heute irgendwie da immer weniger Stats und Statistiken und Informationen zu Spielern wie früher. Das finde ich auch, es fehlt ein bisschen.
Ja, also gerade diese Insights, was macht denn ein Spieler eigentlich aus? Und es kann ja auch mehr sein wie reine Zahlen. Ja. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Also, oder auch so eine Nemesis-Serie von Topps Stadium Club. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Vorderseite, Rückseite gibt es Alonzo Mourning und mit Shaq oder der Joe Dumas gegen Michael Jordan, und hast dann gesehen, wie die in den drei Aufeinandertreffen in der Saison dann quasi performt haben gegeneinander. Und also solche Themen, die fand ich damals extrem gut. Was mir auch gefallen hat, ich bin ein klarer Insert-Typ, mir gefallen eigentlich so Parallels, kann ich jetzt tendenziell weniger mit anfangen. Das Schöne war, der Parallels war natürlich auch einen riesen Vorteil gehabt, wenn ich einen Spieler gesammelt habe, einen PC-Spieler gehabt habe, der einfach es nicht in die Inserts geschafft hat, konnte ich auf einmal trotzdem tolle Karten von ihm sammeln. Das war das Gute, der gute Aspekt. Der negative Aspekt ist für mich, das wird dann so ein bisschen beliebig. Ich war schon immer ein Insert-Fan, und vor allen Dingen, wenn die Insert dann zum Spieler gepasst haben, ist es natürlich umso schöner.
Das stimmt.
Also aber von den großen Herstellern hat sich noch keiner kontaktiert, niemand. Das ist natürlich ein Skandal. Das würde ich jetzt nicht immer öffentlich zu äußern.
Aber ich meine, nach dem Podcast kann das durchaus passieren.
Bin ich gespannt drauf.
Also, das ist, weil du Olaf Riese-Cards hast du ja schon erwähnt, und Panini und Tops und so weiter. Ich produziere gerade eine kleine Doku über den Kiki Beslic und seinen Bruder Ivan. Und da waren wir bei Panini, wir waren bei Tops und wir waren auch bei Olaf Riese-Cards und haben die besucht in Köln.
Lustig, ja.
Und haben da mit einem Mitarbeiter da gedreht und total abgefahren. Die haben auch so ein bisschen von früher nochmal erzählt, und die hatten dann immer so richtig Kartenbörsen da wohl. Viermal im Jahr wurde sich dann da
getroffen. Ich war nie dort, ich weiß, ich war nie dort, habe mich immer sehr bereut, ja.
Vom Kiosk oder was?
Also genau, es war ein Laden, und irgendwann hatten sie aber eine richtige Lagerhalle, ja. Die vertreiben ja auch Pokémon-Karten und sowas und alles. Und genau, und dann war da quasi so halb auf der Laderampe, muss dann immer so ein legendäres Treffen gewesen sein. Okay. War ich auch nie da, Aber da habe ich auch gedacht, Mann, das waren noch, die waren noch ein Tick geiler, die Zeiten auf der Rampe da, als meine.
Ja, also, aber nee, man muss sich, also jetzt auch, ja, ich streng mich ab, jetzt streng ich mich an, nicht mehr das Alte so runter zu machen. Aber das war damals echt eine Sache, weil du dich gefreut hast, wenn du mal eine Insert. Also es gab ja Inserts, die hast du nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß, dass ich in München auf einer Trading Card Show war. Da habe ich meine erste und bis heute noch die einzige Live-Jambalaya gesehen. Mhm. Michael Jordan. Und er wollte damals verrückte 600 Mark. Zum Glück habe ich sie damals nicht gekauft. Und da habe ich die in der Hand gehabt und gesagt, boah, wie geil ist denn diese Karte? Und da hast du dich natürlich gefreut, dass du sie mal gesehen hast. Mhm. Heute natürlich eine andere Nummer. Du weißt ja jede Karte, wie sie aussieht. Und dank den Breakers siehst du ja auch, wie sie dann in der Kamera steht. Das ist schon immer eine andere Geschichte. Deswegen, damals war ja das Zusammenkommen auch so ein bisschen mal eine Hand an die Karte zu bekommen, die man sonst nie gesehen hätte.
Gibt es denn was, wo du sagst, das gefällt dir aber heute mehr als damals? Also wo du sagst, da hat sich was verändert, auch zum Positiven. Ich meine, wir haben immer wieder...
Ja, also ich muss eins sagen, was mir jetzt ich habe ja Ahnung von Werbung und von Bildern und von Inszenierung. Uns wird gerne auf Panini eingebasht, dass es ja alles so schlecht war. 90er wäre so viel besser gewesen. Und eine Sache muss ich sagen, was grandios ist, wie die Bilder aufbereiten. Teilweise auch, wenn die Wets bringen und teilweise Bilder von Bill Russell und so. Und die sind, ich meine, das einschätzen zu können, richtig gut nachbearbeitet. Mit richtig viel Arbeit und Zeit werden die aufbereitet, werden richtig gut gemacht über die Philosophie der Inserts und der Millionen von Parallels und teilweise, dass man da mal so Sachen macht, die einem vielleicht nicht gefallen, sei dahingestellt. Aber ich finde, mit wie viel Mühe da teilweise, weil klar sind heute Bilder besser, aber selbst alte Stockfoto, wie das aufbereitet wird, Hut ab. Da habe ich dem letzten Mal eine Larry Nance-Karte gehabt. Da habe ich gesagt, doch gut, da war er noch dünner, wie ich in Erinnerung gehabt habe. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Wieso ist das Bild wie mit einer Kamera heute 2020 geschossen, richtig gut aufbereitet? Und das funktioniert nur, wenn du dir viel Mühe im Detail gibst, könntest du runterrotzen. Muss ich sagen, das ist sehr gut. Also qualitativ sehr gut.
Okay. Das ist ja wirklich, das finde ich sehr interessant, diese Detailliebe, die du ja, genau, und Fachkenntnis ja auch einfach. Also du, wie du sagst, du kannst es ja wirklich bewerten. Das ist nicht so, wenn jetzt Markus und ich sagen, ja, das Foto, das ist ein gutes Foto. Du kannst es ja wirklich bewerten und das finde ich interessant. Und dieses ganze grafische, bisschen Graffiti-Style, was interessiert dich denn so um diese Kartenwelt, um diese NBA-Welt drumherum? Bist du musikaffin? Bist du sowieso auch kunstaffin?
Ah, es ist natürlich ein, da hast du jetzt was angesprochen. Da ist
Sondersendung?
Da hast du ja genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich war ja früher, ich hatte keine Freunde, also es ist ja so manchmal traurig.
Jetzt hast du
da muss man halt sich selber, da muss man sich halt selber, selber irgendwie mit Musik beschäftigen. Und ich habe aus irgendeinem Grund Anfang Mitte 90er hatte ich echt, also ich sage jetzt mal Public Enemy und Run DMC und Tribe Called Quest mit Q-Tip etc. Ich habe da richtig Spaß dran gehabt an Subkultur, an Hip-Hop-Kultur. Ich war jetzt keiner, der so ausgesehen hätte, dass er sagt, guck mal, ich trage jetzt die kleinen Jungs die Hosen auf die Knie etc. Das eher nicht. Ich war da eher angepasster, junger, wie sagt man denn da, so ein Schwiegermamas Liebling. Textlich und gerade die Subkultur, das hat mich unheimlich angetan. Hat mir auch, ich sage jetzt mal, immer gut geholfen. Ich habe gemerkt, die englischen Noten waren immer besonders gut. Lag natürlich daran, dass wenn du wissen wolltest, was da gerappt wurde und welche Line jetzt besonders wichtig witzig ist, musstest du natürlich auch ein bisschen Kenntnisse reinmachen. Und da muss ich sagen, das hat sich irgendwie sehr gut ergänzt. Okay, klar, Shaquille O'Neal mit den Foo Chickens oder so. Das waren ja eher die Ausnahmen. Aber das hat natürlich schon Spaß gemacht, muss ich sagen, die Konstellation. Aber ähnlich wie es im Basketball ging, ich habe ja auch beim Basketball, die NBA, habe ich so ein bisschen, the struggling is real. Ich habe da immer noch Probleme mit. Ich bin dann so ein alter Sack, der mit der Spielweise der heutigen.
Das hat sie leider nicht ganz verstanden.
Ja, mit der Spielweise nicht hundertprozentig so, also ich mag halt das Spiel der großen, ja klar, Alonso Mourning Fan und so, ich mag das Spiel der großen Männer und ich mag dieses physisch Spiel, habe ich immer gemacht, die 90er. Und ähnlich wie sich Hip-Hop da jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach zu besseren entwickelt hat, sondern da eher Mainstream oder halt dann wenn es in Richtung Gangster ging, habe ich dann weniger Spaß dran gehabt. Und so ging das jetzt auch eine Zeit lang mit der NBA und mit Basketball. Okay. Also ich habe da wirklich ein Struggling gehabt, zum einen, weil man echt viel Geld ausgeben musste, um Spiele zu schauen. Das war ich einfach zu geizig für. Mhm. Und da wieder reinzukommen, das passiert gerade wieder die letzten Jahre, aber war für mich erstmal, wie sagt man so schön, das Immunsystem hat er sich irgendwie dagegen gewehrt. Ja.
Okay.
Ist es auch beim Sammeln so? Also, dass du sagst, okay, im Sammeln kommst du gleichzeitig mit dem Sport auch wieder rein? Oder sagst du.
Ja, also letzten Endes, Sammeln macht überhaupt keinen Spaß, wenn du keinen Bezug hast zu den Spielern, zu den Hintergründen etc. Und dann willst du natürlich, also. Wenn jemand, man kann natürlich auch sammeln und sagen, komm, ich habe da Spaß dran, dass ich irgendwas Geld investiere, das ist vielleicht irgendwann sich auch vermehrt, also mit einem Investmentgedanke da reingehe und sage, komm, ich sammle doch halt jetzt meine, das ist ja alles schön und gut. Ich finde, das Schöne an dem Hobby ist, dass man natürlich auch Geschichten erzählen kann. Also es sammelt ja zum Glück nicht jeder Kobe und LeBron und was weiß ich so, sondern hat ja jeder so seinen Faible und da gibt es ja immer so die Geschichten, die man dazu erzählen kann. Und da gehört es schon meiner Meinung nach mit dazu, dass du da Rivalitäten pflegst du da natürlich vielleicht auch in deiner Collection. Das ist schon eine Sache, die man ja, wie so vieles im Hobbyumfeld, eigentlich mehr für sich macht und sich dann wie Bolle freut, wenn man wie heute so einen Podcast macht oder im Instagram ein paar Likes bekommt oder sich da in den WhatsApp- und Facebook-Gruppen mal hin und her austauscht. Das ist ja schon sehr schön.
Aber das finde ich interessant. Wir haben ein Interview aufgenommen mit dem Helge Veit, der jetzt in Mörfelden auch die Kartshow macht. Ja. Und der sprach auch, dass er zum Beispiel so Jesse Owens sammelt. Olympia 36 und einfach, das hat überhaupt keinen like monetären Wert, aber das bedeutet ihm was. Und da kann er was mit anfangen und die Story dahinter, die
ja, genau. Für ihn. Ganz genau. Also du willst ja auch was erzählen. Also das wäre mir dann auch zu langweilig. Also ich muss dazu. Ich muss zugeben, ich bin etwas kunstaffin, freue mich. Also eine unserer Hauptbeschäftigungen ist, in Museen zu schlappen. Ich mag zeitgenössische Kunst. Ich bin da wirklich auch drin im Sinne von schätzt es sehr, hat natürlich dann immer das Handwerkliche, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Metaebene, wo man viel reininterpretieren kann. Und das wäre mir einfach zu wenig zu sagen, na gut, ich habe jetzt halt ein His Ernest-Trikot hängen und eine Rookie-Karte, der Holy Grail. Das wäre mir dann, für mich jetzt persönlich war das jetzt für mich zu einfach. Ich brauche da irgendwie Geschichten und drumherum muss ich das für mich erschließen. Mhm. Und da muss man halt wissen, okay, was ist jetzt los mit Alonso Mourning oder mit deinem Spieler? Und dann ist es schön für einen selber, wenn man das dann auch begleiten kann und der PC abbilden kann.
Ich hatte eine kurze, kann man nicht wirklich Kunstfrage nennen, aber Thema NFT, digitale Sammeln und so weiter. Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema eigentlich?
Da muss ich sagen, ich halte jetzt von Top Shots, gefällt mir tatsächlich jetzt nicht so, bin aber ein Riesenfan, also von dem Gedanken digitaler Art. Also das finde ich überaus spannend, finde es auch grandios und wenn diese blöden Cyberpunks nicht schon viel zu teuer wären, hätte ich bestimmt ein Porträtbild von denen bei WhatsApp drin verlinkt sein. Nee, aber ich halte davon sehr viel. Ich denke, das ist sehr zeitgemäß. Mhm. Wenn man schaut, wie viel Geld auch, ich sage jetzt mal in der E-Gamers-Welt, wenn man sieht, was da an echtem Geld ausgegeben wird für digitale Güter, um dein Avatar auszustatten, um im Spiel besser zu werden, um gewisse hat was mit Status zu tun, da kann man ein bisschen beäugen, aber letzten Endes geht es natürlich auch um eine gewisse Individualisierung und die wird meiner Meinung nach sehr viel stärker im Digitalen stattfinden. Mhm. Also für mich ist es ein No-Brainer, dass man zukünftig mit einer Selbstverständlichkeit nicht nur auf dem Crypto-Wallet seine Ethereum und Bitcoins speichert, sondern da wird man auch in seinem digitalen Schatz, wird man da auch digitale Kunst und Gegenstände sammeln. Bin ich mir hundertprozentig sicher, ob das jetzt werthaltig ist und ob ich so viel Geld jetzt für ein NFT-Pack ausgebe, für Top Shots, bin jetzt, so weit haben sie mich dann doch nicht. Mhm.
Okay. Ja. Sehr gut. Ja, Dennis, hast du sonst noch, oder Jochen, hast du noch einen Punkt? Ansonsten würde ich Jochen fragen, wo man mehr, findet man noch außer deinem Profil noch Informationen über dich oder wie lautet dein Profil? Vielleicht kann man das kurz auch nochmal nebenbei, werden wir es auch in die Shownotes packen, aber vielleicht kann man das auch nochmal kurz hier ansprechen.
Ja, also letzten Endes Colors of Cards sieht man mich dort auf Instagram, habe eigentlich nicht geplant ist, in irgendeiner Art und Weise auszuweiten oder fortzuführen. Ich freue mich natürlich jetzt in Mehrfelden, da mal wieder Kontakt zu kriegen mit Sammlern. Finde ich grandios. Ich würde sagen, nach 20 Jahren bestimmt meine erste Trading Card Show sein, wo ich mal wieder aufschlagen werde. Freue ich mich riesig drauf. Auch natürlich alle, die jetzt zuhören, ich glaube, da gibt es schon ein paar lange Lulatsch, aber wenn ihr das seht, der Mensch da rennt einer rum mit dem Colors of Cards T-Shirt, sprecht mich doch bitte drauf an, fände ich cool. Fände ich echt cool.
Sehr cool.
Top. Ja, sehr geil. Also ich finde wirklich, da sind einige richtig, richtig feine Kunstwerke dabei bei dir und aus meiner Sicht auch das ein oder andere, was man sich mal ausdrucken sollte, großflächig. Mhm. Würde ich mal
behalten. Oder als NFT.
NFT, ja. Ja, das ist also eine Sache. Das hört sich jetzt doof an, aber ich bin schon dabei. Ich versuche gerade händeringend mir mal zu schauen, wie ich die Blockchain für mich genutzt bekomme, was man da eigentlich für eine nachhaltige NFT-Geschichte aufbauen will. Das interessiert mich wirklich sehr.
Das ist jetzt auch ein bisschen was für außerhalb des Podcasts, aber ich werde dich auf jeden Fall nochmal kontaktieren, weil ich lustigerweise hier in Hamburg gerade ein großes Kunstprojekt mit betreue, wo es um digitale Kunst geht. Ach. Eine große Pixel-by-Pixel-Kampagne nennt sich das. Gut, das ist jetzt auch gar nicht so geheim. Hier wird ein neues Gaming-E-Sports-Hotel gerade umgebaut, ein ehemaliges Telekom-Konferenzhotel. Und dieses Gebäude wird zum kompletten Relaunch von außen Christo-artig eingepackt. Mhm. Und dann wird digitale Kunst drauf projiziert auf das ganze Hotel.
Ja.
Und da suchen wir gerade noch Künstler, solche Knaller wie dich, die da ihre Kunst mit zur Verfügung stellen würden, die dann sowohl analog darauf projiziert wird, aber auch vorab online quasi Pixel by Pixel verkauft wird und das Geld wird dann für einen guten Zweck gespendet. Erkläre ich dir aber bei Gelegenheit noch.
Ja, ist super, super interessant. Finde ich super, finde ich genial.
Und Markus und du, ihr seht euch ja dann in Mörfelden.
Du kommst nicht, Dennis, oder? Von Hamburg ist es eigentlich kein Problem.
Stimmt, hat Helge ja gesagt, man kann mit dem ICE nach Frankfurt fahren, hat er mir erklärt. Da war ich überrascht.
Geht das? Ich weiß gar nicht. Gibt es da sowas?
Mir auch neu.
Also auf Schienen. Ach Gott, die müssen erst noch gebaut werden. So wenn ich gerade höre, sagen die alle, mit Bahn geht gar nichts.
Ja, gerade ist schwierig, gerade stimmt.
Wenn ich einen Upload-Link finde, dann komme ich. Sehr gut. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war uns ein Fest. Und
schön dabei sein zu dürfen, wirklich. Sehr gerne.
Stimmt. Super, vielen Dank. Auch nochmal vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich habe mit den Worten gestanden, es ist einfach immer wieder, das werden wir ja des Öfteren hier machen, einfach Leute aus dem Hobby im Podcast haben, die ihre Geschichten, jeder hat seine eigene, jeder sammelt was unterschiedlich und es ist super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte auch hier geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Danke. Wunderbar.
Ciao.
Tschüss. Danke euch. Tschüss mal, ciao.